sind Lisa Retschko
und Svetlana Novoschenova.
Und durch diesen Podcast möchten wir Menschen für Narzissmus und psychische Gewalt sensibilisieren.
Denn narzisstischer Missbrauch ist gesellschaftlich tief verankert
und hat gravierende Folgen für Betroffene.
Gemeinsam mit euch möchten wir genau das verändern.
Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir möchten heute mit euch über die Folgen von narzisstischem Missbrauch sprechen, insbesondere über die körperlichen und psychischen Folgen von psychischer Gewalt für Betroffene. Tatsächlich ist es so, dass diverse Studien der letzten 10 bis 15 Jahre das bestätigen, was Betroffene immer und immer wieder betonen, nämlich dass emotionaler Missbrauch erhebliche Folgen hat, die teilweise sogar viel stärker wiegen als Folgen eines physischen oder sexuellen Missbrauchs. Und neben Depressionen, Ängsten, einer posttraumatischen Belastungsstörung oder Suizidgedanken entwickeln viele Betroffene auch körperliche Leiden, beispielsweise Schlafstörungen, eine extreme Müdigkeit, Migräne, Herzprobleme oder Gedächtnisstörungen, aber auch chronische Schmerzen wie beispielsweise Fibromyalgie oder das sogenannte TMS-Syndrom, das ist ein Muskelverspannungssyndrom. Auch Dissoziation ist nicht untypisch, also dass Betroffene tranceartige Zustände erleben, die Selbstwahrnehmung sich verändert, aber auch, dass traumatische Ereignisse verdrängt oder vergessen werden. Ebenso entwickeln viele Betroffene auch Gedächtnisstörungen, beispielsweise sogenannte Pseudodementia. Das bedeutet unter anderem auch, dass traumatische Ereignisse auch zeitlich nicht mehr richtig eingeordnet werden können. Und da es sich eben um eine extreme Stresssituation handelt, in der sich Betroffene wiederfinden, ist es bei vielen auch so, dass sie in sehr kurzer Zeit eine extreme Gewichtszunahme oder einen extremen Gewichtsverlust erleben. Und all das in Kombination kann natürlich auch dazu führen, dass Betroffene einen Leistungsabfall erleben bzw. auch eine Arbeitsunfähigkeit entwickeln. Alles in allem kann man also sagen, dass die Folgen von narzisstischem Missbrauch und psychischer Gewalt gravierend sind und dass der Schmerz, den Betroffene empfinden, auf körperlicher und auf seelischer Ebene eben überhaupt nicht vergleichbar ist mit einem normalen Liebeskummer nach einer normalen Trennung.
Ja, ich finde, daran merkt man auch sehr stark, dass diese strikte Trennung zwischen emotionaler oder psychischer Gewalt und körperlicher Gewalt auch an dieser Stelle einfach verschwimmt. Auch wenn man beispielsweise betrachtet, dass das Gehirn emotionalen Schmerz sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch, verarbeitet wie körperlichen Schmerz. Zum Teil sind sogar dieselben Gehirnareale aktiv. Das heißt, der Schmerz, den NarzisstInnen ihren Opfern zufügen, ist also nicht nur psychisch, er ist nicht nur im Kopf drin, es ist natürlich auch im Gehirn, aber er wirkt sich auch auf die Gesamtgesundheit eines Menschen aus.
Ja, das Interessante ist, dass sogar Lügen vom Gehirn, vom limbischen System als Bedrohung erkannt und abgespeichert werden. Sprich, wenn ihr euch in einer Beziehung befunden habt oder befindet mit einer Person, die notorisch lügt, folgt darauf eine durchaus sehr valide Reaktion eures Körpers. Ähnliches gilt auch für Einsamkeit. Auch da werden Hirnregionen aktiviert, die ansonsten bei Schmerzreizen aktiv sind. Der Psychiater und Stressforscher Mazda Adli sagt beispielsweise, Einsamkeit sei ein Seelenschmerz, der zu weiteren körperlichen Leiden führen kann.
Der Schmerz und das Trauma, was NarzisstInnen ihren Opfern zufügen, führt dazu, dass ihre kognitiven Fähigkeiten herabgesetzt sind, dass ihre Entscheidungsfähigkeit darunter leidet, dass ihr logisches Denken nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das führt eben dazu, dass sie keine logischen Entscheidungen mehr treffen können und nicht mehr klar und logisch denken können. Das lässt sich auch auf Gehirnscans nachweisen. Das bedeutet im Endeffekt, dass es Menschen sehr schwer haben, eine logische Entscheidung zu treffen, beispielsweise eine Person, die einem nicht gut tut und einen schlecht behandelt, zu verlassen.
Ja, und diese Trennung fällt ja nicht nur deswegen so schwer, sondern auch, weil wir eine Situation haben, wenn es um narzisstischen Missbrauch geht, die vergleichbar ist mit einem Drogenentzug beziehungsweise mit einem Dopamin-Rush in dieser Love-Bombing-Phase, wenn Future-Faking betrieben wird, wenn Luftschlösser gebaut werden. Und dieser Dopamin-Rush, den verliert man dann, sobald es eben zur Abwertung kommt, sobald ja man mit Abweisung gestraft wird. Und dann empfinden Menschen eben genau deswegen körperliche und seelische Schmerzen, die mit klassischen Entzugserscheinungen vergleichbar sind. Und durch diesen massiven Wechsel aus Stress und Glückshormonen in sehr kurzen Abständen entsteht dann der sogenannte Trauma-Bond, der im Betroffenen auch eine kognitive Dissonanz auslöst. Sprich, man fragt sich, was ist überhaupt real? Was ist wahr in dieser ganzen Geschichte? Was kann ich eigentlich noch ernst nehmen und glauben und was eben nicht? Und genau das erschwert dann eben auch diese logischen Entscheidungen aller Art. Ja, denn man verfällt einfach in einen Survival-Modus.
Was wir auch immer wieder in unserer Arbeit merken, ist eben, dass Überlebende narzisstischer Gewalt, die auch aus Beziehungen geflüchtet sind, teilweise auch, wo sehr heftige, auch körperliche Gewalt stattgefunden hat, trotz allem in der Trennungsphase immer wieder ganz starke Entzugserscheinungen haben und immer wieder, obwohl sie wissen, dass sie keinen Kontakt mehr haben dürfen, sich immer wieder an positive Momente oder an die wenigen schönen Momente in der Beziehung erinnern und sich nach dieser Verbundenheit und nach dieser emotionalen Nähe zu ihren narzisstischen TäterInnen wieder zurücksehen. Und das ist eben dieser Trauma-Bond, der immer noch aktiv ist, der nach längerer Zeit eines Kontaktabbruchs immer schwächer wird, aber der doch auch über einen sehr langen Zeitraum immer noch aktiv sein kann, obwohl man eben schon den Kontakt abgebrochen hat.
Viele Betroffene entwickeln ja auch das sogenannte Stockholm-Syndrom, das heißt, sie nehmen TäterInnen in Schutz oder suchen Schutz bei TäterInnen. Das ist laut ForscherInnen auch eine Art von Schutzmechanismus, um in dieser sehr traumatischen Situation mit eben dieser klarzukommen, Lösungen zu finden und möglicherweise auch sich selbst zu schützen. Und es ist eben auch kognitive Dissonanz. Das heißt, Betroffene glauben eher an das Idealbild, an das Wunschbild, an das Bild, was TäterInnen in der Lovebombing-Phase vermittelt haben, als die Realität zu akzeptieren und anzuerkennen, nämlich dass TäterInnen TäterInnen sind.
Shahida Arabi schreibt ja auch beispielsweise, dass kognitive Dissonanz ein Schutzmechanismus ist, wenn Betroffene nicht die Realität anerkennen können, weil die Realität zu schmerzhaft, zu traumatisch ist. Dann kommen sie besser damit klar, den narzisstischen Missbrauch zu minimieren, das Ganze runterzuspielen und zu sagen, das Ganze war nicht so schlimm oder das war alles ein Missverständnis und eben immer noch dieses positive Bild von ihrem Täter oder ihrer Täterin weiterhin aufrechtzuerhalten, als eben der Realität ins Auge zu blicken. Das heißt, in dem Moment erfüllt es eine Schutzfunktion. Gleichzeitig kann es aber auch bedeuten, wenn die Betroffenen nicht das ganze Ausmaß des narzisstischen Missbrauchs erkennen, dass es wiederum sie in Gefahr bringt, weil sie es noch schwerer haben, sich aus der Situation zu befreien und dass sie die Erfahrungen an den narzisstischen Missbrauch verdrängen und weiterhin eben Kontakt mit TäterInnen haben, obwohl sie theoretisch die Situation verlassen könnten.
Ja, und häufig ist es ja auch so, dass Betroffene dann TäterInnen auch bei der Familie, bei Freunden in Schutz nehmen, weil sie in dem Moment einfach noch nicht in der Lage sind, das Trauma als solches zu benennen oder zu erkennen. Und das führt ja oft dazu, dass es dann im Nachhinein auch aus dem Umfeld ungläubige Reaktionen gibt, weil natürlich lange Zeit dieses positive Bild der TäterInnen aufrechterhalten wurde und Betroffene einfach sehr lange brauchen, um selber anzuerkennen, dass das, was ihnen passiert ist, auch einfach traumatisch war und dass das körperliche, psychische oder sexualisierte Gewalt war, die ihnen widerfahren ist und angetan wurde. Ich glaube, auch dafür müssen wir einfach Menschen sensibilisieren, dass jede betroffene Person ein anderes Tempo hat, in der sie heilt und in der sie Dinge versteht und anerkennt und realisiert.
Ja, wir erleben es in unserer Arbeit auch immer wieder, dass Betroffene von narzisstischer Gewalt selbst bei sehr heftig, also nicht nur bei subtilen Manipulationstechniken sehr lange brauchen, bis sie diese durchschauen und als narzisstische Gewalt anerkennen, sondern selbst bei sehr offensichtlichen oder scheinbar offensichtlichen Taten, bei körperlicher Gewalt, bei sexualisierter Gewalt, erst häufig Jahre später erkennen oder ihnen wieder einfällt, die Dinge, die sie vorher verdrängt haben, wenn sie in einer Beziehung mit dem Täter oder mit der Täterin waren, nicht wahrhaben konnten, dass diese Person ihnen sexualisierte Gewalt antut, dass diese Person ihnen psychische und körperliche Gewalt antut und dass sie Jahre brauchen, um sich wieder an diese Erlebnisse zu erinnern.
Ja, und zudem ist es ja auch so, dass man das Wording braucht und die Begriffe braucht und das Wissen braucht, um bestimmte Dinge auch benennen zu können. Und wir lernen ja auch stets dazu und die Gesellschaft entwickelt sich weiter und man realisiert deswegen auch häufig erst nach einer gewissen Zeit, was einem widerfahren ist, weil man vorher möglicherweise einfach noch nie in Berührung gekommen ist mit diesem Thema psychische Gewalt oder narzisstischer Missbrauch. Und auch das, ja, beeinflusst Betroffene natürlich auch und beeinflusst sie auch in ihrem Heilungsprozess und in dem Prozess, damit nach außen zu gehen und zu sagen, mir ist narzisstischer Missbrauch widerfahren.
Ja, und das ist auch sehr wichtig und auch sehr politisch, dass die Gesellschaft für diese Mechanismen sensibilisiert wird. Wenn dann nämlich Betroffene Jahre später bewusst werden, was passiert ist und Jahre später den Mut aufbringen, darüber zu reden und vielleicht andere Menschen zu warnen, dann wird eben ihnen eben häufig vorgeworfen, dass sie sich alles nur ausgedacht haben und warum es ihnen jetzt erst plötzlich einfällt. Es fällt ihnen häufig sehr spät ein oder sie finden erst sehr viel später den Mut, darüber zu reden, weil der Missbrauch so schlimm war. Das bedeutet, dass da eben Trauma und Verdrängung dahinter steckt. Das bedeutet nicht, dass die Opfer oder die Betroffenen weniger glaubwürdig sind.
Ja, und all das ist auch auf neurobiologischer Ebene nachweisbar. Tatsächlich hat Trauma und hat auch narzisstischer Missbrauch und psychische Gewalt Auswirkungen auf bestimmte Gehirnareale, auf Gehirnstrukturen und neurobiologische Abläufe. Und das ist beispielsweise so, dass das Volumen des Hippocampus durch Stress und die Ausschüttung von Cortisol reduziert wird, was zu Gedächtnisstörungen und auch zeitlich falscher Einordnung von Geschehnissen führt. Und genau deswegen ist es so, dass sich Betroffene oftmals beispielsweise an die Gefühlswelten erinnern, die sie mit bestimmten Ereignissen oder Orten oder Gerüchen oder Objekten in Verbindung bringen können, aber sie können sich eben nicht an die konkreten Abläufe oder an involvierte Personen oder zeitliche Begebenheiten erinnern. Gleichzeitig kommt es bei vielen Betroffenen auch zu sogenannten intrusive thoughts, das heißt intrusive Gedankengänge, belastende und ständig wiederkehrende Gedankenspiralen, aus denen sie sich auch nicht so schnell befreien können. Bei Betroffenen von narzisstischem Missbrauch oder psychischer Gewalt kann es sich so äußern, dass es in einem exzessiven Grübeln resultiert oder auch in belastenden Tagträumen. Nach außen hin wirken Betroffene dann beispielsweise unkonzentriert oder auch gedanklich abwesend. Und wie man sich vorstellen kann, führt das natürlich häufig auch zu Schlafstörungen, Schlafproblemen und einem Schlafmangel und dadurch natürlich auch einer erhöhten Müdigkeit bei Betroffenen. Ganz perfide wird es dann, wenn TäterInnen Betroffenen den Schlaf rauben. Das tun sie sowohl passiv, also indem sie eben missbrauchen, in dem Wissen, dass Betroffene anfangen zu grübeln, zu zerdenken und sich voller Sorge die Nächte um die Ohren schlagen. Es kann aber auch weniger subtil ablaufen, beispielsweise indem sie euch tatsächlich aktiv davon abhalten, schlafen zu gehen, indem sie euch mitten in der Nacht rein zufällig wecken oder indem sie sehr laut sind, indem sie laut Fernseher schauen oder laut Musik hören, wenn ihr eigentlich schlafen und euch ausruhen wollt. Oder indem sie kurz bevor ihr ins Bett gehen müsst, weil ihr morgen eine sehr wichtige Prüfung habt, einen Konflikt lostreten, der eigentlich vollkommen unnötig ist. Also auch das sind Formen, wie TäterInnen Betroffene davon abhalten, Ruhe zu finden, Entspannung zu finden und wie sie immer wieder diese Stresssituationen hervorrufen, die natürlich körperliche und seelische Folgen für Betroffene haben.
Narzisstische TäterInnen rauben einem nicht nur den Schlaf, indem sie einen vom Schlafen abhalten durch Lärm oder durch Konflikte, sondern häufig nutzen sie dafür auch körperliche Zuneigung, Intimität und Sex. Das heißt, dass sie einen entweder nicht schlafen lassen möchten und eben versuchen, Intimität zu initiieren. Das kann sein, dass sie versuchen, jemanden mitten in der Nacht zu wecken, um eben sexuelle Handlungen einzufordern. Das ist eben häufig auch eine Grauzone von sexualisierter Gewalt, wo eben Sex nicht gänzlich freiwillig stattfindet, wo häufig auch Druck ausgeübt wird, wo die Tatsache ausgenutzt wird, dass eine Person schlaftrunken ist und nicht klar denken kann, wo Manipulation benutzt wird, aber gleichzeitig kein klares Nein vorherrscht und das häufig auch Situationen sind, die sich eben strafrechtlich nicht verfolgen lassen, aber auch man nicht sagen kann, dass es einvernehmlicher Sex ist.
Ja, und in diesem Kontext spielt ja auch die sogenannte Freeze Response eine wichtige Rolle. Es gibt Betroffene, die in traumatischen Situationen still sind, die sich nicht wehren, die das auch nicht können, die vielleicht sogar mit Gleichgültigkeit oder einer emotionalen Distanz und Passivität auf die Situation reagieren. Und auch diese Traumareaktion ist valide.
Genau, und an der Stelle würde ich nochmal betonen, dass Traumareaktionen häufig auch keine bewussten Entscheidungen sind, sondern einfach eine Notfallreaktion des Körpers, um sich selbst zu schützen. Das heißt eben, dass häufig Betroffene im Nachhinein sich auch Vorwürfe machen und sagen, warum habe ich das zugelassen, warum habe ich mich nicht gewehrt? Aber in dem Moment war das eben auf ganz körperlicher Ebene einfach eine Situation, wo sie sich nicht bewegen konnten, wo sie einfach komplett eben eingefroren waren. Dafür spricht ja eben auch dieses Freeze. Und die konnten sich rein körperlich in dem Moment nicht bewegen, obwohl sie sich eigentlich wehren wollten.
Und auch da setzt häufig Dissoziation ein, weil diese Situation so überfordert ist und man keinen klaren Gedanken fassen kann und einfach abwesend ist und ja, auch keine Entscheidung treffen kann. Und auch das, wie schon erwähnt, ist ja auch neurologisch nachweisbar und hat eben seine validen Gründe.
Und was Überlebende von narzisstischem Missbrauch, von sexualisierter Gewalt, von körperlicher Gewalt, also von häuslicher Gewalt, auch häufig berichten, ist eben, dass die TäterInnen nach solchen Situationen, wo der Missbrauch eskaliert, häufig so tun, als wäre nichts gewesen oder sie mit positiver Aufmerksamkeit überschütten. Und das Ganze verstärkt nochmal die Dissoziation. Das heißt, sie können dieses Bild von einer Person, die einem Gewalt antut und das Bild von einer Person, die einen mit positiver Aufmerksamkeit überschüttet, nicht zusammenbringen. Und es fühlt sich in diesem Moment absolut surreal an, dass das, was vorher passiert ist, tatsächlich die Realität ist.
Ja, und die klassischen Manipulationstaktiken, die narzisstische TäterInnen in dieser Situation anwenden, sind eben Gaslighting, Breadcrumbing, also dass sie erneut anfangen, Luftschlösser zu bauen, dass sie wieder leere Versprechen machen, dass sie sich vermeintlich entschuldigen, aber diese Entschuldigungen einfach nicht authentisch sind und auch nicht ernst gemeint sind, sondern einfach Mittel zum Zweck und nur der Manipulation dienen und zum Ziel haben, dass Betroffene eben weiterhin an das Gute in diesem Menschen glauben und an eine Veränderung glauben oder daran glauben, dass diese Luftschlösser tatsächlich mal Realität werden könnten. Und sehr häufig ist es so, dass diese missbräuchlichen Episoden Betroffene oftmals sehr plötzlich und sehr unerwartet treffen. Das heißt, sie müssen sich an eine Situation anpassen und in dieser zurechtfinden, mit der sie einfach überhaupt nicht gerechnet haben.
Das heißt, narzisstischer Missbrauch ist eine sehr krasse emotionale Achterbahnfahrt, wo es zwar sehr beängstigend wird, also immer wieder bergab geht, aber auch die emotionalen Hochs sehr häufig die Betroffenen vergessen lassen, wie schlimm es eigentlich ist. Das führt dann wiederum dazu, dass Betroffene sich auch in vermeintlich sicheren Situationen nicht mehr sicher fühlen. Das heißt, wenn in einer narzisstischen Beziehung alles nach außen ganz normal scheint, wenn alles friedlich scheint, für Außenstehende häufig auch nicht erkennbar ist, dass es da Probleme gibt, sind die Betroffenen häufig immer noch höchst angespannt und haben eben Angst, dass sie mit einem vermeintlichen Fehltritt oder mit einer Kleinigkeit eine Reaktion bei ihrem narzisstischen Partner provozieren könnten und sind eben ständig auf der Hut, was sie sagen, was sie tun, wie sie sich verhalten. Und das ist eben purer Stress. Das kann eben dazu führen, dass sie nach außen hin immer gestresst wirken und als psychisch labil von ihrem Umfeld wahrgenommen werden, obwohl sie einfach nur auf den narzisstischen Missbrauch reagieren.
Ja, und im Englischen sagt man dazu ja walking on eggshells und gleichzeitig gibt es ja auch das Konzept von Hypervigilance und das war bei mir zum Beispiel ganz krass, dass ich gar nicht so die Angst hatte, dass ich jetzt etwas falsch machen könnte, weil mein Abuser mir auch nie dieses Gefühl gegeben hat, dass ich Dinge unbedingt falsch mache, aber ich hatte immer dieses Gefühl der Ungewissheit. Also ich wusste einfach nie, was kommt als nächstes. Entscheidet er sich wieder für etwas anderes? Ändert er wieder seine Meinung? Also es war eher diese Angst, dass dieser Status quo, der aktuell vielleicht ganz gut war, sich sehr plötzlich wieder verändert. Und ich auch gar keinen Einfluss darauf habe, dass sich eine Situation, die sich sicher anfühlt, ja, plötzlich wieder alles andere als sicher ist. Und Judith Herman beispielsweise schreibt dazu, dass sich Betroffene eben in diesen traumatisierenden Beziehungen, in diesen narzisstischen Beziehungen stets in Alarmbereitschaft befinden und immer aufs Neue gefasst sind, auf eine neue Bedrohung. Und im Normalfall ist es so, wenn man sich von TäterInnen trennt, dass das Ganze nach einer gewissen Zeit, also im Durchschnitt nach 6 Monaten, abnimmt. Aber wenn man sich in einer Situation befindet, in der man beispielsweise TäterInnen immer wieder begegnet oder retraumatisiert und getriggert wird, dann kann es eben sein, dass diese Symptome immer und immer wieder auftreten und man sehr lange, manchmal sogar jahrelang in diesem Status von Hypervigilance und Alarmbereitschaft sich befindet und es sehr schwer ist, eben da rauszukommen. Und viele TäterInnen machen sich genau diese Hypervigilance auch zu nutzen, denn Betroffene reagieren in diesem Zustand von Hypervigilance häufig aggressiver oder impulsiver, als sie es in anderen Konfliktsituationen, in normalen Konfliktsituationen tun würden. Und genau darauf pochen narzisstische TäterInnen. Narzisstische TäterInnen wollen nämlich provozieren und sie möchten in Betroffenen auch eine aggressive Reaktion auslösen. Sie möchten, dass Betroffene so reagieren, wie sie es sonst nie tun würden, um dann Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben, um Betroffene als hysterisch, als aggressiv darzustellen und ihnen eben wieder die Schuld zuzuschieben, obwohl sie als Täterin eben oder als Täter sehr bewusst diese Reaktion herbeigeführt haben. Sei es eben durch Provokation oder durch Lügen oder durch ganz andere Taten, die in den Bereich von psychischer, sexualisierter oder körperlicher oder verbaler Gewalt fallen.
Zu dem Thema kann ich auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte einmal selbst eine Situation, wo eine Person mich mehrfach gegen meinen Willen angefasst hat und ich darauf eben irgendwann sehr gereizt reagiert habe, weil ich auch eben mehrfach verbal gesagt habe, dass ich diese Berührungen nicht möchte. Und an einem bestimmten Punkt, als das Verhalten eben immer noch nicht aufgehört hat, habe ich dieser Person eben mit körperlicher Gewalt gedroht und gemeint, wenn das jetzt nochmal passiert, dann kann es sein, dass die Person sich eine einfängt. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass jetzt irgendwie eine schockierte Reaktion kommt oder sowas. Aber ich habe dann eben diesen Narcissistic Smirk, also dieses suffisante Lächeln im Gesicht der Täterin gesehen. Und es war auch so ein krasser Moment, wo ich gemerkt habe, diese Person ist sadistisch und findet es gerade einfach witzig und amüsant, von mir eine absolut unnormale Reaktion herauszukitzeln, die total untypisch für mich ist, weil ich eigentlich ein sehr ruhiger und gefasster Mensch bin. Und dann eben jemanden, der normalerweise sehr ruhig und gefasst ist, an einen Punkt zu bringen, wo die Person eben verbal droht oder vielleicht sogar explodiert und auch tatsächlich handgreiflich wird. Das ist dann manchmal so die Kirsche auf der narzisstischen Sahnetorte, was dann eben NarzisstInnen häufig nutzen, um zu sagen, naja, siehst du bist ja irgendwie psychisch labil, du bist aggressiv, du hast dich nicht unter Kontrolle und du übst eigentlich die Gewalt aus.
Ja, das ist interessant, dass du das erwähnst. Ich habe nämlich Ähnliches auch im familiären Kontext erlebt. Insbesondere Familienfeiern eignen sich nämlich für NarzisstInnen sehr, um Chaos zu erschaffen und Menschen zu provozieren. Und da bieten sich natürlich auch politische Diskussionen an. Und da gab es Situationen, wo Menschen mich bewusst provoziert haben mit rassistischen Aussagen, mit sexistischen Aussagen, mit Victim Blaming. Und als ich noch nicht verstanden habe, was das ist, also was narzisstischer Missbrauch ist und wie Narzisstinnen agieren, habe ich natürlich auch darauf reagiert und wurde wütend und habe versucht, diesen Menschen zu erklären, wie falsch das ist und wie schlimm das ist, was sie da sagen. Und das hat natürlich nicht gefruchtet, weil ja diese Menschen A, keine Empathie hatten und B, gar nicht diskutieren wollten und sich auch gar nicht reflektieren wollten, sondern weil das Ziel war, mich zu provozieren und mich wütend zu machen. Und sie sich da dann auch ja ergötzt haben, meine Reaktion zu sehen. Und als ich dann irgendwann verstanden habe, was da abgeht und eher mit Gleichgültigkeit reagiert habe, beziehungsweise meine Gefühle nicht gezeigt habe, sondern auch nur sehr, ja, sehr kurz und knapp geantwortet habe oder versucht habe, das Thema zu wechseln, da habe ich dann gemerkt, dass das mit der Zeit auch abgenommen hat, dass diese Provokation einfach nicht gefruchtet hat und dass diese Menschen entsprechend gelangweilt waren und gemerkt haben, ah, okay, dieser reagiert nicht mehr, also fange ich diese Themen auch einfach gar nicht erst an. Das ist ja auch eine Form des Umgangs mit narzisstischer Gewalt, also Greyrocking, dass man versucht, in solchen Situationen, aus denen man vielleicht sich gar nicht befreien kann, eben weil familiäre Konstrukte bestehen, die man so nicht verlassen kann, dass man in diesen Situationen dann eben Greyrocking betreibt und versucht, möglichst neutral auf diese Provokationen zu reagieren und sich dadurch natürlich auch selbst zu schützen und Narzisstinnen eben nicht noch mehr Futter zu geben und ihnen sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Was diese Provokationen in Betroffenen also oftmals auslösen, ist die sogenannte Fight Response, also der Gegensatz zur Freeze Response, nämlich dass Betroffene eben auch körperlich und verbal auf diesen Missbrauch reagieren. Und der Fokus liegt hier eben auf der Reaktion. Also sie machen das nicht kalkuliert oder gewollt, sondern es ist wirklich eine Traumareaktion auf diese Gewalt, die durch narzisstische TäterInnen ausgeübt wird. Die Gesellschaft erkennt aber sehr häufig nicht, dass es sich um eine Reaktion handelt. Und was dann passiert ist, dass Betroffene natürlich geschämt werden für diese Reaktion, dass ihnen mit Unverständnis und Vorwürfen begegnet wird und dass so auch Schuldgefühle in Betroffenen geschürt werden. Und im therapeutischen Kontext kann es passieren, dass Betroffene auch Fehldiagnosen erhalten. Sehr häufig ist es so, dass Betroffene von häuslicher Gewalt mit Borderline diagnostiziert werden, eben aufgrund einer impulsiven Reaktion oder einer Dysregulation. Und was dann passiert ist, dass die therapeutischen Methoden, die angewandt werden, die Therapien, die verschrieben werden, einfach nicht wirken können, weil natürlich eine betroffene Person sich weiterhin in diesem Konstrukt beispielsweise befindet, sie sich weiter in einem narzisstischen System befindet, weil Therapeutinnen nicht erkennen, dass es sich um eine Missbrauchssituation handelt. Und was dann weiterhin passiert ist, dass Betroffene in dieser Therapie lernen, wie sie sich selbst regulieren und wie sie eine valide Reaktion unterdrücken können. Sprich, durch diese therapeutischen Methoden wird TäterInnen ermöglicht, weiter zu missbrauchen und Betroffenen wird quasi beigebracht, sich selbst zurückzunehmen, zu schweigen und auf diese Gewalt, die sie erleben, nicht zu reagieren, obwohl diese Reaktion ja vollkommen valide und natürlich ist.
Ein sehr prominenter Fall, wo das Ganze auch sehr fatal geendet ist, ist zum Beispiel auch der Fall Gabby Petito. Und zwar war das eben eine junge Frau, die mit ihrem Partner auf Reisen war. Sie waren gemeinsam in einem Van unterwegs und Außenstehende haben eben einen eskalierenden Streit zwischen den beiden beobachtet, bei dem sie komplett dysreguliert war. Sie war aufgebracht, sie hat geweint, sie hat um sich geschlagen, sie hat ihren Partner gekratzt und auf ihn eingeschlagen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die auch kam, und dieses Polizeivideo, was eben zeigt, wie ihr Partner komplett gefasst, ruhig mit den Polizisten redet, wie er mit denen noch ein paar Scherze macht, komplett entspannt wirkt, während sie aufgebracht ist, die ganze Schuld auf sich nimmt und sich wirklich schrecklich und schuldig fühlt dafür, dass sie ihn eben gekratzt hat. Sie wirkt eben als psychisch labil, während er total gefasst und entspannt wirkt. Das heißt, sie wirkt in diesem Kontext wie die Täterin und er wirkt wie das Opfer. Und das spielt ihm auch sehr gut in die Hände. Und in der Situation haben eben die Polizisten nicht erkannt, dass er sie vorher psychisch massiv missbraucht hat und sie erst an diesen dysregulierten Zustand gebracht hat, wo sie eben mit Aggression reagiert hat, auch mit körperlicher Aggression. Und das Fatale daran war eben, dass er sie kurze Zeit später ermordet hat.
Ja, und ich finde, da zeigt sich auch nochmal, wie gravierend dieser Zwei-Seiten-Mythos eigentlich enden kann. Also, dass eigentlich suggeriert wurde, dass es ein Konflikt zwischen diesen beiden Parteien war, wo beide irgendwo ein bisschen Schuld haben an diesem Konflikt und dass dieser Konflikt eskaliert ist. Aber eigentlich ist für jemanden, der sensibilisiert ist für häusliche Gewalt, klar, dass es hier eine Täter-Opfer-Dynamik gibt. Und ich glaube, das zeigt uns auch einfach nochmal, dass die Gesellschaft lernen muss, zu verstehen, dass es in sehr vielen Situationen keinen Konflikt zwischen zwei Parteien gibt, die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und einfach nur eine Meinungsverschiedenheit haben, sondern dass es eben durchaus diese Beziehungen gibt, die ein Machtgefälle haben, in denen eine Hierarchie herrscht und in denen psychische Gewalt oder auch andere Formen der Gewalt angewandt werden. Und ja, dass es eben einen Täter gibt und ein Opfer und dass das die zwei Seiten sind. Und ich finde auch, dass genau dieser Fall so beispielhaft ist dafür, dass häusliche Gewalt ein Politikum ist und dass es kein individuelles, privates Problem ist, sondern dass die Gesellschaft immer auch direkt involviert ist, dass das soziale Umfeld auch immer involviert ist und dass es so wichtig ist, dafür zu sensibilisieren, dass auch Außenstehende etwas tun können gegen häusliche Gewalt und gegen die Auswirkungen und Folgen, die diese Form der Gewalt für Betroffene hat. Und genau deswegen soll es in der nächsten Folge auch um die sozialen und finanziellen Auswirkungen von narzisstischem Missbrauch auf Betroffene gehen. Wir freuen uns also darauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Wenn ihr noch mehr über psychische Gewalt und narzisstischen Missbrauch erfahren wollt, dann folgt uns auch gerne auf Instagram und schaut auf unserer Website vorbei.